HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Arbeit für alle, das ist der Schlüssel für die Frage der sozialen Sicherungssysteme.
Erstaunlich. Du wirst von Tag zu Tag schöner. Dein Anblick raubt mir den Atem.
Wir sind uns einig, dass wir niemanden mehr belasten wollen, sondern alle entlasten wollen.
Du redest viel, doch die Magie ist Wort für Wort.
Du verleihst mir Flügel.
Längst verflogen.
Du bist auf ewig.
Auf der einen Seite immer mehr Milliardäre, Vermögensmillionäre und auf der anderen Seite Kinder in Armut. Das können wir so nicht fortsetzen.
Verschwende bloß nicht deine Zeit mit seichter Schmeichelei.
Du bist die Göttin aller roten Rosen.
Wir entlasten kleine und mittlere Einkommen und wir fördern Familien.
Danke, doch es reicht mir. Schenk den anderen die zärtlichen Lügen.
Fragen Sie mal die Verkäuferin, ob sie irgendetwas davon hat, wenn der Soli abgeschafft wird. Die zahlt zurzeit keinen Soli. Das bringt ihr nicht mehr soziale Gerechtigkeit.
Gerede und wieder Gerede.
Wir legen nur großen Wert darauf, dass wir sagen, bis 2030 ist die gesetzliche Rente gut aufgestellt.
Und so sehen wir betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. So endete stets das literarische Quartett mit einem abgewandelten Brecht-Zitat. Und so könnte auch das Duell zwischen Angela Merkel und Martin Schulz kommentiert werden, denn tatsächlich sind viele Fragen offen geblieben. Fest steht zum Beispiel für die Kanzlerin, es werde keine Rente mit 70 geben. Wirklich nicht? Für niemanden? Wie wird die staatliche Rente dann künftig finanziert werden? Wie lässt sich Altersarmut vermeiden und wie wird das Rentenniveau ausfallen? Ähnlich vieldeutig und offen sind die Versprechungen der Parteien beim Thema Steuern, wo sie uns alle irgendwie entlasten wollen, die einen mehr diese Gruppe, die anderen mehr jene. Aber interessiert Sie das als Wähler? Glauben Sie das? Wie wahlentscheidend sind die Themen Arbeit, Steuern und Rente? Das haben wir uns heute vorgenommen, um Ihnen als Wähler eine Orientierung zu geben. In den vergangenen 2 Wochen haben wir die Wahlprogramme abgeklopft nach den Schwerpunkten Sicherheit und Migration. Und in einer weiteren Sendung ging es dann um Bildung, Familie und soziale Gerechtigkeit. Also zücken wir jetzt mal die Machete und machen den Blick im Dschungel frei für die Arbeitsmarktpolitik in den Wahlprogrammen. Arbeit soll sicher und gut sein, sagen alle Parteien. Und wie soll das funktionieren? Christoph Schelt sagt es uns.
Damit das klappt, setzen CDU und CSU auf starke Tarifpartner, also Arbeitgeberverbände und Gewerkschaften. Wer Teilzeit arbeitet, soll wieder auf eine Vollzeitstelle zurück können. Offen lässt die Union, ab welcher Betriebsgröße das gelten soll. Der SPD sind befristete Arbeitsverträge ein Dorn im Auge, wenn es dafür keinen Grund gibt. Und Leiharbeiter sollen ab dem ersten Tag den gleichen Lohn wie die Stammbelegschaft erhalten. Die Linke findet den Mindestlohn zwar gut, aber viel zu niedrig. Auf 12 Euro soll er steigen. Minijobs und Leiharbeit will die Linkspartei am liebsten ganz abschaffen. Vollzeit hieße bei der Linken 30 Stunden in der Woche. Die Grünen wollen das flexibel definieren und schlagen einen Korridor vor von 30 bis 40 Stunden. Leiharbeiter darf es geben, aber sie sollen nicht weniger verdienen als die anderen im Betrieb. Zeitarbeit und befristete Verträge? Die FDP verteidigt das, Instrumente des flexiblen Arbeitsmarkts. Um für den und den digitalen Wandel fit zu sein, brauche es mehr Weiterbildung. Und die AfD kann mit Leiharbeitern leben, wenn sie denn nicht mehr als 15% der Belegschaft ausmachen. Wer lange Zeit keinen Job findet, soll nach Vorstellung der AfD gemeinnützige Bürgerarbeit leisten, versichert und entlohnt.
Im Falle eines Sieges bei der Bundestagswahl will SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz gegen die zunehmende Befristung von Arbeitsverträgen vorgehen, da fast jeder zweite Arbeitnehmer davon betroffen ist. Mehr Sicherheit und Verlässlichkeit, mahnt Schulz und fügt hinzu, deshalb will ich die willkürliche Befristung verbieten. Nun wird es vermutlich nicht so weit kommen, dass die SPD die Wahl gewinnt, glaubt man den jüngsten Deutschland-Trendzahlen, die jetzt gerade frisch auf den Tisch gekommen sind. Da verharrt die SPD, Sie haben es vielleicht in den Nachrichten gerade gehört, bei 21%. Professor Stefan Sell, Experte in Arbeitsmarktfragen an der Hochschule Koblenz. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Ist das eine realistische Forderung, die Befristung von Arbeitsverträgen zu verbieten, mit der die SPD punkten könnte?
Also realistisch ein Verbot? Nein. Man muss, glaube ich, hier genauer hinschauen. Wir haben ja erst diese Tage neue Zahlen vom Statistischen Bundesamt bekommen, die sich wohlgemerkt auf die Neueinstellungen beziehen. Im vergangenen Jahr 40% der Neueinstellungen waren befristet. Das heißt aber jetzt nicht, dass 40% der Arbeitnehmer befristet arbeiten. Die Befristungsquote liegt seit einigen Jahren relativ konstant, ist nicht gestiegen. Was wir bei den Befristungen unterscheiden müssen, und darauf zielt auch der Vorstoß von Herrn Schulz, sind die sachgrundlos befristeten Arbeitsverträge. Da können Sie bis zu 2 Jahre lang mehrmals hintereinander die Leute ohne irgendeinen Grund befristen. Das wird auch intensiv in Anspruch genommen in der Privatwirtschaft, vor allem als verlängerte Probezeit, die ja normalerweise 6 Monate maximal ist. Da probiert man dann 2 Jahre die Leute aus. Und allerdings den höchsten Anteil an sachgrundlos befristeten Arbeitsverträgen finden wir im öffentlichen Dienst, beim Staat.
Also das heißt, um die Frage nochmal beantwortet zu bekommen, damit könnte er durchaus punkten.
Damit könnte er auf den ersten Blick punkten, aber man muss auch da, glaube ich, ein bisschen genauer hinschauen. Beim Staat gibt es entweder sehr, sehr feste und stabile Arbeitsverhältnisse. Beim besten Beispiel sind die Beamten auf Lebenszeit verbeamtete Leute. Und es gibt daneben eben eine sehr flexible Schicht an befristet Beschäftigten. Und das ist schon ein Problem, weil das sind oft junge Leute, die dann nach den Befristungen nicht übernommen werden. Wenn Sie 1-2 Mal befristet werden als junger Mensch und Sie wissen, das geht dann in eine Dauerbeschäftigung über, das ist bei über 40% der Befristung der Fall, dann werden Sie das auch als junger Mensch ganz gut wegstecken können. Problematisch ist es, wenn es eine Sackgasse ist, und das berührt schon auch, glaube ich, bei manchen Menschen so ein ungutes Gefühl, dass in der Arbeitsmarktdiskussion auf der einen Seite gesagt wird, Mensch, wir haben Fachkräftemangel, den Unternehmen gehen die Leute aus, und gleichzeitig sieht man bei diesen Befristungen, aber auch bei anderen Ausformungen, wie zum Beispiel niedrigen Vergütungen, Leiharbeit, Werkverträgen, dass die Arbeitsbedingungen da irgendwie nicht den Sprung mit nach oben machen.
Sie haben sich die Mühe gemacht, Herr Professor Sell, und die Wahlprogramme in puncto Arbeitsmarktpolitik genauestens durchforstet. Was ist Ihr Eindruck in der Gesamtschau? Ergibt sich ein erwartbares Bild bei den Parteien oder gibt es durchaus Überraschungen?
Es gibt einerseits ein erwartbares Bild, das so aussieht, dass zum Beispiel die am weitesten reichenden Vorschläge, den Arbeitsmarkt zu regulieren und im Sinne der Beschäftigten oder scheinbar im Sinne der Beschäftigten Veränderungen herbeizuführen, findet man bei dem Wahlprogramm der Linken. Da gibt es noch die meisten Berührungspunkte zu den Grünen, die auch tatsächlich eine Menge Vorschläge haben zugunsten der Arbeitnehmer, der Beschäftigten, aber schon sehr abgeschwächt. Bei der SPD erkennt man, ich nenne das so eine gewisse arbeitsmarktpolitische Müdigkeit in ihrem Programm. Noch 2013 war das viel ambitionierter, neue Ordnung auf dem Arbeitsmarkt. Davon ist nicht mehr so viel übrig geblieben. Die CDU, CSU sagen eigentlich relativ wenig bis gar nichts zu diesem Thema. Und die FDP verharrt sozusagen spiegelbildlich zu den Linken in den Positionen, die wir auch schon von 2013 kennen, also möglichst wenig Regulierung, die Arbeitszeit deutlich deregulieren, also eher eine arbeitgeberzugewandte Position.
Eine arbeitsmarktpolitische Müdigkeit, das hört sich nicht ganz so spritzig an. Halten wir vielleicht fest, die Forderungskataloge der Parteien sind eben in diesem Punkt Arbeitsmarktpolitik im Vergleich zu 2013 merklich geschrumpft. Das bedeutet, die Aufmerksamkeit liegt ganz woanders?
Ja, die Aufmerksamkeit liegt woanders, und das hat auch ein bisschen was mit der Berichterstattung zu tun. Wenn man heute in Deutschland das so verfolgt, muss man ja den Eindruck haben, es gibt eigentlich keine Arbeitslosen mehr. Es wird immer über Fachkräftemangel berichtet, über fehlende Azubis. Und insofern hat sich das ein bisschen verselbstständigt. Das ist natürlich nicht die Realität. Wir haben immer noch 3,5 Millionen offizielle Arbeitslose, wenn man es richtig rechnet. Wir haben 6 Millionen Menschen insgesamt im Hartz-IV-Bezug. Wir haben sehr viele Langzeitarbeitslose, die in den letzten Jahren überhaupt nicht profitiert haben von der guten Arbeitsmarktentwicklung. Wir haben viele Frauen, die in Teilzeit Arbeit verhaftet sind. Das dringt gar nicht mehr so an die Öffentlichkeit. Wirklichkeit. Und ich glaube, Teile der Politik, bei denen hat sich das so verselbstständigt, dass der Arbeitsmarkt an sich nicht mehr irgendwie ein Problem ist. Dabei das große, nach vorne blickende Problem wird sein, wie gehen wir um mit den Herausforderungen der Digitalisierung auch für die Beschäftigten. Da gibt es einige wenige Hinweise. Die SPD fordert zum Beispiel eine staatlich geförderte Weiterbildung und die Bundesagentur für Arbeit soll jetzt also auch Erwerbstätige beraten. Das deutet darauf hin, dass man sieht, wir stehen vor einer sehr, sehr großen Aufgabe, was die Qualifikation der Leute angeht. Aber zu den wirklich drängenden Fragen, denken Sie an den großen Fachkräftemangel, den wir tatsächlich haben im Bereich Pflege zum Beispiel oder bei den Erzieherinnen, dort findet man leider nichts.
Professor Stefan Sell, Experte in Arbeitsmarktfragen an der Hochschule Koblenz, haben Sie herzlichen Dank. Und weil wir uns heute schon durch den Dschungel an Wahlprogrammen kämpfen, lassen wir mal eben die Schlange K. aus dem Dschungelbuch ran. Die hat nämlich auch etwas zu diesem Thema zu sagen.
Du musst mir Glauben schenken. Hör auf mich, glaube mir, Augen zu, vertraue mir. Langsam, Burschi, schlafe sanft, süß und fein, will ein Schutz, Engel sein.
Die Schlange K. aus dem Dschungelbuch, die stellvertretend für sämtliche Parteien gesungen hat. H2, Kultur der Tag, Arbeit, Steuern, Rente, der Wahlkampf und die Wirklichkeit. Nächstes Thema, Steuern. Katrin Brandt bringt uns auf den Stand der Dinge.
Im Frühjahr war das Thema Steuern eine ganz große Sache. FDP-Chef Christian Lindner meinte gar, klarstellen zu müssen:
Wir werden nicht nur einen Steuerwahlkampf machen, aber selbstverständlich lassen wir uns das Thema doch nicht nehmen von anderen Parteien, gerade jetzt nicht.
Lindner hätte sich nicht sorgen müssen. Ein Steuerwahlkampf ist bis heute ausgeblieben. Dabei geht es um sehr viel Geld und sehr unterschiedliche Konzepte. Was CDU und CSU vorhaben, nützt vor allem den mittleren und guten Verdienern. Die Union kündigt an, die Steuerkurve flacher zu machen, den Mittelstandsbauch zu verschlanken und den Spitzensteuersatz später als bisher greifen zu lassen.
Steuerliche Entlastung von 15 Milliarden Euro, sodass der Spitzensteuersatz erst bei 60.000 Euro Jahresverdienst erreicht wird,
verspricht CDU-Chefin Merkel. Außerdem will die Union den Soli in den nächsten 4 Jahren um 4 Milliarden Euro abbauen und den Kinderfreibetrag auf das Niveau von Erwachsenen anheben. Die Steuern für Reiche anzuheben, kommt für die Union aber nicht in Frage. Ganz anders die SPD. Auch sie will den Spitzensteuersatz genau wie die Union später greifen lassen, aber er soll dann auf 48 und nicht wie bisher auf 45% ansteigen. Der Soli soll schmelzen, aber zunächst nur für die Gering- und Durchschnittsverdiener. Wer gar keine Steuern zahlt, wird anders entlastet.
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die bis 1.300 Euro verdienen, entlasten wir aus Steuermitteln bei den Sozialabgaben,
sagt Kanzlerkandidat Martin Schulz. Um die Familien zu entlasten, verspricht die SPD zudem, die Kita-Gebühren zu streichen. Umverteilung von oben nach unten, das Steuerkonzept der Linken ist konsequent und es ist durchgerechnet, sagt Parteichef Bernd Rieksinger.
Wir können genau sagen, dass bei uns eine Verkäuferin 130 Euro mehr bekommt und ein Facharbeiter 200 Euro.
Wer weniger als 1.400 Euro verdient, zahlt gar keine Lohnsteuer. Wer hingegen mehr als 70.000 Euro zu versteuern hat, für den steigt der Spitzensatz auf 53%. Einkommensmillionäre müssen noch mehr zahlen. Zudem will die Linke die Erbschaftssteuer kräftig anheben. Im Wahlprogramm der Grünen spielen Steuern nur eine untergeordnete Rolle. Sie haben die Familien im Blick. Sie wollen das Ehegattensplitting abschaffen und für Kinder eine eigene Grundsicherung einführen. Und außerdem, so Finanzexpertin Lisa Paus:
Die Grünen wollen bei den Sozialabgaben entlasten. Davon profitieren kleine und mittlere Einkommen nicht so sehr von den Steuersätzen. Und das Zweite ist, wir wollen den Grundfreibetrag für alle anheben.
Einkommen ab 100.000 Euro sollen dagegen höher besteuert werden. 30 bis 40 Milliarden Euro will die FDP an die Bürger zurückgeben. So will sie den Soli schon 2019 komplett abschaffen. Sie wollen zudem eine faire Einkommenssteuer. Der Spitzensteuersatz soll nicht schon beim Durchschnittsverdiener ansetzen. Familien werden bei den Liberalen unter anderem über Freibeträge für den Hausbau sowie absetzbare Betreuungskosten unterstützt. Das Steuersystem einfacher und gerechter zu machen, hat sich die AfD vorgenommen. Sie will bei der Einkommensteuer einen Stufentarif einführen, den Grundfreibetrag senken und alle Leistungen automatisch mit der Inflation erhöhen. Geplant außerdem, so Parteichef Jörg Meuthen, ein
Familiensplitting, wo dann eben das Familieneinkommen auf alle Köpfe der jeweiligen Familie gleichermaßen verteilt wird und dadurch Familien natürlich auch eine besondere Begünstigung erfahren, die uns mehr als gerechtfertigt erscheint.
Außerdem soll die Steuer- und Abgabenquote gesetzlich gedeckelt werden.
Die Versprechungen beim Thema Steuern sind vielfältig. Jeder will sein Füllhorn ausschütten. Jeder will den Wähler irgendwie entlasten und wirbt um die Mitte. Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin der taz. Guten Abend nach Berlin.
Ja, hallo.
Die FDP sagt Entlastung durch die Abschaffung des Soli schon im Jahr 2019. Das hört sich verlockend an. Wer würde von dieser Entlastung im Endeffekt dann profitieren?
Ja, tatsächlich nur die Spitzenverdiener und die Besserverdienenden, denn der Soli ist so konstruiert, dass beispielsweise eine Familie mit zwei Kindern erst den Soli zahlt, jetzt ab 52.000 Euro im Jahr. Und nun kann man sich leicht ausrechnen, dass viele Familien überhaupt nicht auf ein Haushaltseinkommen von 52.000 Euro kommen. Das heißt, die würden auch nicht profitieren, wenn der Soli abgeschafft wird. Das ist also ein Steuerprogramm, das wirklich nur, dass die FDP-Klientel begünstigt, nämlich die Spitzenverdiener und die Reichen.
Finanzminister Wolfgang Schäuble von der CDU will 15 Milliarden verteilen und der Mittelstandsbauch, schönes Wort, soll abschmelzen. Das klingt nach einer diätetischen Anwendung, die aber so gar nicht gemeint ist. Was sind die Versprechen der CDU?
Naja, das kam ja in dem Beitrag eben sehr schön raus. Da haben Sie Angela Merkel komplett richtig zitiert. Es geht im Wesentlichen darum, den Spitzensteuersatz, der jetzt ab ungefähr 52.000 für Singles gilt, auf 60.000 hochzusetzen. Das ist das zu versteuernde Einkommen. Also in Wahrheit haben die Leute dann noch mehr Geld. Und für Doppelverdiener mit Ehegattensplitting würde das dann bedeuten, dass die erst ab 120.000 den Spitzensteuersatz zahlen. Das heißt, es ist auch wieder ein reines Entlastungsprogramm für die Besserverdienenden.
Das betrifft dann eben nicht den Facharbeiter, der deutlich weniger verdienen dürfte.
Ja, genau. Also es ist immer so, dass die CDU so sagt, ja, wir entlasten die Familien und die Mitte und den Facharbeiter. Aber die Facharbeiter sind in diesen Regionen ja gar nicht unterwegs. Die verdienen deutlich weniger und haben dann auch von diesen Steuerentlastungen natürlich überhaupt nicht.
Die Deutschen klagen natürlich gerne über die Steuerlast. Ist denn eigentlich die Steuerquote in den vergangenen Jahren überhaupt so sehr gestiegen?
Nee, überhaupt nicht. Also es ist einfach so, dass die Steuerquote sehr stabil ist und so zwischen 22% und 23% der Wirtschaftsleistung schwankt. Also man kann sagen, da steigt überhaupt keine Last, sondern das eigentliche Problem ist erstens, dass die Steuerzusammensetzung sich sehr stark geändert hat. Also die direkte Besteuerung des Einkommens, vor allen Dingen der hohen Einkommen, der Spitzeneinkommen, das ist gesunken. Und stattdessen hat man die indirekte Besteuerung, also die Mehrwertsteuer beispielsweise, angehoben, sodass jetzt, und das ist extrem ungerecht, weil die Mehrwertsteuer, die dann von 16% auf 19% angehoben wurde, die zahlen ja alle. Mhm. Die zahlen ja sogar Leute, die extrem arm sind oder gar kein Einkommen haben. Das heißt, man hat die hohen Einkommen entlastet und stattdessen die breite Masse belastet. Und das zweite Problem ist eben, dass sehr viele Leute zwar gar keine Steuern zahlen, weil das Einkommen gar nicht reicht, aber jeder zahlt Sozialabgaben, sobald er eben mehr als ungefähr 800 Euro verdient und dann immer gleich im vollen Satz. Das heißt, da gibt es überhaupt keine Progression, sondern wenn man irgendwie über 800 Euro kommt oder 850 Euro mit dem Einkommen, dann muss man letztlich eben immer schon mindestens 20% seines Verdienstes an die Sozialversicherungen zahlen. Und wenn man die kleinen Einkommen entlasten wollte, dann müsste man vor allen Dingen bei den Sozialabgaben ansetzen.
Und das ist die eigentliche Bürde, nämlich die Sozialabgaben, die Ausgaben, vielleicht sagen wir es nochmal kurz, zur Krankenpflege und auch Rentenversicherung. Darüber wird gern geschwiegen.
Mhm. Mhm. Genau. Ja, und das kommt praktisch nicht vor im Wahlkampf.
Mhm. Die Linke sagt, untere und mittlere Einkommen sollen entlastet werden, dafür obere stärker belastet werden. Unterscheiden sich die Grünen da noch in ihrer Position?
Ja, also man muss sagen, wie das auch in Ihrem Beitrag angedeutet wurde, die Linkspartei hat tatsächlich ein extrem detailliertes Programm bei den Steuern, das auch extrem gut durchgerechnet ist und in der Tat dann den Effekt hätte, dass die unteren Einkommen am stärksten entlastet würden und dass die oberen belastet werden und dass das Ganze auch finanzierbar ist. Die Grünen haben ja dann 2013 beim letzten Wahlkampf die Erfahrung gemacht, dass das außerordentlich unpopulär ist, wenn man konkrete Vorschläge macht und bei den Steuern und haben diesmal ein sehr vages Konzept, dem man eigentlich im Wesentlichen entnehmen kann, dass irgendwie die Familien besser gestellt werden. Aber eigentlich hat man sich um konkrete Vorschläge einfach gedrückt.
Irgendwie. Und die AfD sagt, die steuerliche Belastung darf nicht ausgeweitet werden. Es soll eine Abgabenbremse im Grundgesetz festgeschrieben werden. Und weitere Stichpunkte sind Senkung der Mehrwertsteuer auf 7%, Familiensplitting statt Ehegattensplitting, das haben wir eben gerade gehört im Beitrag, und Vermögende sollen durch die Abschaffung der Erbschaftssteuer entlastet werden. Sind das realistische Forderungen?
Nee, man muss also wirklich sagen, die AfD hat ein Steuerkonzept, das ist kompletter Müll. Und zwar, weil es einfach nicht finanzierbar ist, nicht? Also allein die Abschaffung, also wenn man den Mehrwertsteuersatz senken würde von 9% auf 12%, dann wären die Steuerausfälle bei mindestens 60 Milliarden Euro im Jahr. Das muss man sich mal klar machen. Und dafür braucht man ja eine Gegenfinanzierung. Irgendwo müssen diese 60 Milliarden ja herkommen. Aber das steht nirgendwo, wo die AfD das Geld hernehmen will, sondern stattdessen werden noch weitere Entlastungen angekündigt. Wie gesagt, die Erbschaftssteuer soll dann auch entfallen. Außerdem, ganz wichtig, soll auch noch der Grundfreibetrag bei den Steuern steigen. Man würde also überhaupt erst ab 13.600 Euro ungefähr im Jahr Steuern zahlen. Das wäre auch enorm kostspielig. Auch dafür gibt es keine Gegenfinanzierung. Das heißt, die AfD hat so ein Steuerkonzept nach dem Motto, wünsch dir was.
Auch nicht schlecht. Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin bei der Taz, haben sehr herzlichen Dank. Zwar fordern nur Grüne und Linke explizit eine in Anführungsstrichen ergiebige Vermögenssteuer für Superreiche, aber das Gespenst geht um, vor allem vor dem Hintergrund, dass die Deutschen laut Bundesbank mehr als 5 Billionen Euro reines Geldvermögen auf der hohen Kante haben sollen. Die reichsten 10% der Deutschen sitzen auf 60% des Nettovermögens und der unteren Hälfte gehören gerade mal 2,5%. Einige fordern daher die Rückkehr der Vermögenssteuer, die 1996 abgeschafft wurde. Sie galt als verfassungswidrig, weil Grundbesitz gegenüber sonstigen Vermögen bevorzugt wurde. Lutz Göbel, geschäftsführender Gesellschafter der Henkelhausen GmbH und Co. KG in Krefeld und Mitglied des Präsidiums des Verbandes Die Familienunternehmer. Guten Abend.
Guten Abend.
Sie sind gegen eine Vermögenssteuer. Warum?
Die Vermögenssteuer ist eine sehr gefährliche Steuer für die Unternehmen und das Betriebsvermögen, weil sie unabhängig von den wirklichen Erträgen erhoben wird. Es ist also eine Substanzsteuer, die auch dann anfällt, wenn man keine Gewinne macht. Und sie kann also die Familienunternehmen in ihrer Existenz gewaltig bedrohen. Hinzu kommt, dass sie sehr, sehr aufwendig ist, eingetrieben zu werden. Also es wird angenommen, dass also etwa die Hälfte des Steueraufkommens dafür benötigt wird, um überhaupt die Steuer einzutreiben, weil das Vermögen praktisch jedes Jahr wieder neu bewertet werden muss. Und deswegen ist sie auch gar nicht so besonders ergiebig. Aber sie ist eben sehr, sehr gefährlich, weil sie dann in der Konsequenz dazu führt, dass auch Unternehmen aus dem Land gehen. Das hat man in Frankreich gesehen, wo sehr viele Unternehmen ausgewandert sind oder ihren Sitz verlagert haben nach Belgien oder nach England. Also das Kapital ist ja ein scheues Reh. Genau. Und also ich glaube, das wird keine gute Lösung sein für Deutschland. Mhm.
Stichwort Entlastung. Wir haben gerade eben von Ulrike Herrmann gehört, nicht die Geringverdiener wurden bislang entlastet, sondern die Reichen und Gutverdienenden. Denn die direkten Steuern, die eben progressiv auf das Einkommen und auf das Vermögen erhoben werden, sind gesunken. Gleichzeitig stiegen die indirekten Steuern, haben wir gehört, die auf den Verbraucher entfallen und von allen gezahlt werden. Also vor allem die Mehrwertsteuer. Müsste man vor dem Hintergrund dann nicht doch sagen, na ja, jetzt müssen aber mal die Besserverdienenden ran?
Die Besserverdienenden sind ja schon dran. Es ist so, dass 10% die 10 reichsten Prozent 53% der Einkommensteuer bezahlen. Und die 25% reichsten zahlen 75% der Einkommensteuer. Also die sind schon voll dabei. Da haben wir schon einen sehr großen Umverteilungseffekt. Und das ist ja auch von der Seite in Ordnung. Es ist so, dass Die Mehrwertsteuer, wenn ich es richtig sehe, ist das ja damals bei der Großen Koalition 2009 gemacht worden. Die einen haben gesagt 1%, die anderen haben 2 gemacht. Am Ende wurde die Mehrwertsteuer um 3% erhöht. Und Herr Schröder hat ja die Einkommensteuern dramatisch zurückgefahren und auch die Unternehmenssteuer zurückgefahren, weil er gesehen hat, dass Deutschland überhaupt nicht wettbewerbsfähig ist. Und was ist der Erfolg? Der Erfolg ist, wir haben die höchste Beschäftigung aller Zeiten, wir haben das höchste Steueraufkommen aller Zeiten. Also wir leben in einer guten Zeit, weil wir wettbewerbsfähige Steuersätze haben bei der Einkommensteuer und bei der Körperschaftsteuer. Das sind also die Unternehmenssteuer für die Kapitalgesellschaften.
Lassen Sie mich noch mit einem anderen Argument kommen. Vielleicht kann ich Sie ein bisschen erweichen und sich für eine Vermögensteuer mit mir gemeinsam aussprechen. Die Befürworter sagen, mit der Vermögensteuer werde wieder für mehr Gerechtigkeit gesorgt. Soziale Gerechtigkeit schafft Frieden. Das müsste doch in Ihrem Interesse liegen, Herr Göbel.
Also ich bin überhaupt nicht davon überzeugt, dass die Vermögensteuer da irgendwie sozialen Frieden schafft, sondern sie wird eigentlich nur dazu beitragen, dass es der Wirtschaft schlechter geht und sehr viele Familienunternehmen in Schwierigkeiten kommen. Und das schafft keinen sozialen Frieden. Ich glaube, der soziale Friede entsteht auch dadurch, dass wahnsinnig viele Leute beschäftigt sind. Und das haben wir ja heute. Und vor dem Hintergrund kann ich dem überhaupt nichts abgewinnen. Wir haben ja auch mit dem Thema Erbschaftssteuer uns auseinandergesetzt als Familienunternehmer und haben auch Vorschläge gemacht, wie man die Erbschaftssteuer gestalten könnte, nämlich dass man sagt, okay, eine Erbschaftssteuer finden wir nicht gut, aber wir wissen, dass wir sie nicht abschaffen können, aber man könnte sie durch einen Zuschlag auf die Einkommen- und Körperschaftssteuer bei den Unternehmen ersetzen und dadurch haben wir nicht mehr das Problem, dass auf einen Schlag in dem Moment, wo sowieso Probleme entstehen, weil ein Unternehmer verstirbt, dass dann die Erben Probleme haben, noch zusätzliche Probleme entstehen.
Ich komme noch mal mit einem weiteren Argument. Die Ausgaben wachsen im Moment, der Staat braucht Geld, die Integration von Flüchtlingen, die Sanierung von Straßen und Brücken und vor allem Schulen. Tausende neue Lehrer werden gebraucht und Polizisten, die für die Sicherheit sorgen und die Verdopplung des Wehretats. Das sind alles Themen, die zusätzliche Milliarden verschlingen werden in den kommenden Jahren. Da könnte man auf den Gedanken kommen, wer viel hat, könnte auch ein bisschen mehr geben. Jetzt sagen Sie mir wieder, wir geben schon so viel, aber wäre es denn wirklich so schlimm, noch ein bisschen mehr zu geben?
Ja, wir geben ja schon sowieso sehr viel, das ist schon mal ganz klar. Also fangen wir mal beim Staat an. Der Staat ist der wirtschaftet nicht besonders gut. Wir machen riesige Überschüsse und der könnte ja im Prinzip Geld zurücklegen für schlechte Zeiten. Das macht er nicht. Es wird unglaublich viel ausgegeben. Es gibt wahnsinnige Subventionen. Ich sage jetzt mal für Thema Abwrackprämie, Elektromobilität. Überall werden Subventionen ausgeschüttet, die eigentlich gar nicht notwendig sind, die auch nicht viel bringen. Also da müsste der Staat halt wirtschaftlicher arbeiten. Und an den Subventionen, wir haben 160 Milliarden Subventionen im Jahr, die könnte man locker mit dem Rasenmäher runterfahren und dann hat man auch mehr Geld. Die Gründe für die Investitionen, die Sie eben genannt haben, sind durchaus berechtigt. Wir müssen investieren in den Straßenbau, Lehrer brauchen wir auf jeden Fall, auch bei der Polizei, im Militär muss etwas passieren, aber die Einnahmen haben wir ja auch. Wir haben heute meiner Kenntnis nach 60% mehr Steuereinnahmen als 2004. Das ist gigantisch. Der Staat ist also schon sehr, sehr reich. Und man soll jetzt nicht darin verfallen, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt die Unternehmen belasten. Da kommen wir überhaupt nicht weiter. Sondern dadurch, dass den Unternehmen gut geht, geht es auch dem Staat so gut.
Es gibt aber auch Vermögende, die sich explizit für die Vermögensabgabe aussprechen. Was entgegnen Sie denen? Was denken Sie über die?
Ja, die haben ein schlechtes Gewissen. Ich kenne so Leute, ja. Ich kenne einen Unternehmer, der sagt das immer wieder. Es hält ihn keiner davon ab, an den Herrn Finanzminister eine große Überweisung zu tätigen.
Erläuterungen von Lutz Göbel, geschäftsführender Gesellschafter der Henkelhausen GmbH und Co. KG in Krefeld und Mitglied des Präsidiums des Verbandes Die Familienunternehmer. Haben Sie vielen Dank. Sie hören den Tag auf HR2 Kultur. Die Parteien gehen auf Wählerfang, die Schlange K aus dem Dschungelbuch auch schon ein wenig in die Jahre gekommen, umgarnt ihre Beute, die sich kaum aus dem Schlaf reißen lässt.
Hör auf mich, glaube mir, Augen zu, vertraue mir. Sink nur in tiefen Schlummer, schwebe dahin im Traum. Langsam heb dich vergessen, doch das spürst du kaum.
H2 HR2, der Tag. Nehmen wir Kurs auf die Rente. Wie wird die staatliche Rente künftig finanziert werden, wenn die Kanzlerin sagt, bis 70 arbeiten, das geht gar nicht? Wie lässt sich Altersarmut vermeiden? Wie wird das Rentenniveau ausfallen? Christoph Schelt hat die Wahlprogramme der Parteien im Blick.
Rente ist emotional. Rente hat mit Gerechtigkeit zu tun. Vor allem die Frage, wie lang muss ich noch? Beim Fernsehduell am Sonntag war da schon mal große Einigkeit zwischen Kanzlerin und Herausforderer. Bis 70 soll keiner müssen, auch nicht in Zukunft.
Für viele ist das extrem schwer und deshalb sage ich ein ganz klares Nein.
Finde ich toll. Frau Merkel, à la bonheur. Ich nehme das so, also wir wissen jetzt bis 67, das war beim letzten Duell, war es die Maut, die auf keinen Fall kommt. Wir wissen, sie ist da. Jetzt lassen wir uns mal mit der Rente mit 67 überraschen. Bei mir wird es sie in jedem Fall nicht geben.
Rente ist aber auch ziemlich kompliziert und deshalb auch nur begrenzt wahlkampftauglich. Die Union will am liebsten gar nicht weiter drüber reden, hat ein Rentenkonzept sicherheitshalber ganz rausgelassen aus dem Wahlprogramm. Schließlich sei doch alles in Ordnung, sagt die CDU-Vorsitzende.
Wir werden dann für die Zeit nach 2030 eine Rentenkommission einsetzen, die sich mit der Zukunft befassen soll und die Konzepte für die Rente nach 2030 ausarbeiten soll.
Die Schwesterpartei CSU hätte schon konkretere Ideen für jetzt. Die Mütterrente will sie ausweiten. Dieser Vorschlag schafft es aber nicht ins gemeinsame Wahlprogramm. Weil Rente ganz viel mit sozialer Gerechtigkeit zu tun hat, darf sie nicht fehlen im Wahlprogramm des Kandidaten, der Zeit für mehr Gerechtigkeit fordert. Martin Schulz von der SPD.
Nee, Kollege, das lassen wir euch nicht durchgehen. Im Gegenteil, die Rente ist eine der zentralen Gerechtigkeitsfragen.
Die SPD präsentierte das wohl umfassendste und konkreteste Rentenkonzept aller Parteien. Wer 35 Jahre und länger gearbeitet hat, soll eine Solidarrente kriegen können, die über der Grundsicherung liegt. Das Rentenniveau soll bei 48% stabilisiert werden, die Beiträge nicht über 22% steigen. Das heutige Niveau halten wollen auch die Grünen und fordern dazu eine Garantierente. Die soll kriegen, wer gearbeitet hat, wer Kinder erzogen oder andere gepflegt hat. Ansonsten sind aus Sicht der Grünen höhere Löhne der beste Hebel, erklärt Spitzenkandidat Cem Özdemir.
Leute anständig bezahlen, vor allem auch in den sogenannten Frauenberufen. Dann können sie später auch Altersarmut verhindern. Das wäre mal ein wichtiger Beitrag zu sozialer Gerechtigkeit und zur Alterssicherung.
Die Linkspartei will noch mehr. Garantierte Mindestrente 1050 Euro netto. Rauf auf 53% mit dem Rentenniveau. Einzahlen sollen möglichst alle. Die Riester-Rente will die Linke abschaffen. Und wann geht's in Rente, Sarah Wagenknecht?
Alle diese Parteien sind sich ja einig, die Rente mit 67 ist eine tolle Sache. Also ich finde schon, das muss man in Frage stellen. Schon heute wird jeder vierte geht mit Abschlägen in Rente, weil die Leute noch nicht mal diese 65 Komma erreichen, die es heute gibt. Also ich finde, das ist überhaupt keine Lösung.
Runter auf 65 schlägt die Linke konkret vor, perspektivisch noch darunter. Die AfD hält von einem festen Eintrittsalter gar nichts, sagt Jörg Meuthen. Er rechnet mit Beitragsjahren.
Sodass wir hier also mit der Zahl 45 Jahre arbeiten, um das ganz konkret zu beantworten.
Damit die Beiträge trotzdem konstant bleiben, will die Partei Steuergeld zuschießen. Außerdem betriebliche und private Altersvorsorge stärken. Da hat die AfD eine Schnittmenge mit der FDP. Die schlägt ein Baukastensystem vor, in dem sich jeder seine passende Vorsorge zusammenstellt. Flexibilität, auch das Zauberwort, wenn es um die Frage geht, wann der Ruhestand beginnen soll, erklärt Parteichef Christian Lindner.
Eine individuell flexible Möglichkeit, in den Ruhestand einzutreten. Ich bin völlig gegen eine Debatte über ein festes Renteneintrittsalter. Ab 60 sollen die Menschen die Freiheit haben, in die Rente eintreten.
Kein festes Renteneintrittsalter. Für meine Kollegin Hadice Haruna-Oelker ist die Zahl 60 mit 37 Jahren noch lange hin. Aber das Thema Rente ist schon heute eins für sie.
Unserer Generation wird nachgesagt, sie lebe die Gegenwart intensiv, weil die Zukunft eine ungewisse sei. Ich war in meinen 20ern damit beschäftigt, den Wahnsinn meines Lebens auf die Reihe zu bekommen. Und irgendwann, Anfang 30, wurde es dann ernster und klang ungefähr so.
Ich müsste mich schon mal mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigen, aber das ist so kompliziert.
Man weiß, es muss irgendwie sein, aber man drückt sich. Wer geht auch im hektischen Arbeitsalltag, bei freier Zeit auch nicht lieber einen Kaffee trinken, als zu einem Banktermin für einen Rentensparplan? Rentenvorsorge wird dann spätestens Mitte 30 ein dringliches Thema. Wenn das Gefühl von ich gehe auf die 40 zu und müsste jetzt schon mal was tun, nicht mehr abzuwehren ist. So war es zumindest bei mir. An dieser Stelle ein Dank an meine Mutter. Dafür, dass sie schon in meinen jungen Jahren für meine Altersvorsorge eingezahlt hat. Riester, Rürup, Renten, Lebensversicherung und oder Berufsunfallversicherung oder Betriebsrente. Welches Modell passt am besten auf mich? Was kann ich mir leisten? Was macht überhaupt Sinn? Dem Kapitalmarkt von morgen zu trauen, ist schwierig geworden. Und damit auch die Antwort auf die Frage, ob sich Anstrengungen zur Altersvorsorge aufgrund der niedrigen Zinsen überhaupt lohnen. Überall wird zwischen garantierter Rente und dem, was vielleicht kommt, unterschieden. Bleibt also doch nur die Hoffnung auf die staatliche Rente. Obwohl, die werden wir 80er-Jahrgänge ja gar nicht erst bekommen. Zumindest wächst sie auf dem jährlichen Rentenbescheid. Es ist paradox. Wir können nicht davon ausgehen, im Alter von der gesetzlichen Rente so leben zu können wie unsere Großeltern und im besten Fall unsere Eltern. Zudem versprechen die privaten Vorsorgemodelle keine reichen Erträge und das Thema Altersarmut steht auch für uns im Raum. Doch wenn in Zeiten des Wahlkampfs über die Rente mit 67 gesprochen wird oder Merkel wie gerade erst im TV-Duell posaunt, dass mit 70 nicht mehr gearbeitet werden muss, dann geht uns das gefühlt irgendwie nichts an. Keiner von uns entscheidet aufgrund der Rentenpolitik, welche Partei er wählt. Das liegt sicher auch daran, dass uns die Programme dazu nicht ansprechen. Dabei würde auch uns ein wenig mehr Sicherheit nicht schaden. An Träumen mangelt es uns auf jeden Fall nicht. Auch nicht für das Alter.
Da sieht man, das Thema Rente geht uns jetzt schon was an. Marc Schieritz, wirtschaftspolitischer Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit. Sie sind mit 43 Jahren ein bisschen älter als meine Kollegin Hadice Haruna. Wie klingt der Vorschlag von Christian Lindner von der FDP in Ihren Ohren, das Renteneintrittsalter ab 60 flexibel gestalten zu können? Verlockend oder völlig unrealistisch?
Ja, das klingt zunächst erstmal gut und da ist ja auch einiges Wahres dran. Also bestimmte Leute können einfach länger arbeiten als andere. Wenn ich Professor bin, dann muss ich nicht mit 65 in Ruhestand gehen. Wenn ich als Maurer arbeite, sieht es schon wieder anders aus. Die Frage ist nur, reicht es aus, damit genug Leute auch so lange arbeiten, dass genug Geld da ist, das dann nachher als Rente ausbezahlt werden kann? Also wenn es dazu führt, dass dann jeder mit 60 in Rente geht, dann ist natürlich nichts geworden. Deswegen, das sagt sich leicht, aber wie das genau ausgestaltet ist, darauf wird es schon sehr, sehr entscheidend ankommen.
Und das erfahren wir von der FDP nicht.
Da ist die FDP in der Tat nicht sehr konkret im Wahlprogramm. Sie hat diesen Punkt der Flexibilisierung, den macht sie groß. Wie gesagt, ist auch richtig, aber möchte dann schon gerne wissen, wie das denn konkret aussehen soll.
Die FDP spricht sich auch dafür aus, dass die Menschen mehr privat in ihre Vorsorge investieren sollen. Aber wie das funktionieren soll mit dem Wissen, dass man sich nicht wirklich auf die Kapitalmärkte verlassen kann, auch das bleibt eine offene Frage, oder?
Ja, das große Problem in der privaten Vorsorge ist ja, dass sie eine soziale Schieflage ihr innewohnt. Also wenn ich ein gutes Einkommen habe, dann kann ich natürlich schön ein bisschen Geld zurücklegen, kann mir vielleicht Immobilie kaufen, Aktien kaufen, alles wunderbar. Nur die Menschen, die ohnehin gerade so zurechtkommen mit ihrem Einkommen, die können natürlich nicht sparen. Wenn ich denen jetzt erzähle, ihr müsst mir privat vorsorgen, dann schauen die mich zu Recht fragend an und sagen, na wovon denn? Und das ist eben das große Problem an der privaten Vorsorge. Deswegen haben wir auch eine staatliche Rente, die genau diese sozialen Unterschiede eigentlich ausgleichen soll.
Schauen wir mal auf die SPD. Würden Sie es als Zufall oder vielleicht Kalkül bezeichnen, dass das Rentenkonzept der SPD nur bis zum Jahr 2030 reicht?
Nein, das ist kein Zufall. Das ist Kalkül, denn nach allen Berechnungen, die wir haben, wissen wir, dass die Rente ungefähr bis 2030 stabil ist. Also die Kanzlerin hat schon recht, wenn sie sagt, Rente ist jetzt kein Thema. Es wird auch in der nächsten Legislatur kein Thema sein. Nur ab 2030 wird es eben ein Thema. Und da muss man sich schon anschauen, wann man sich damit anfängt zu beschäftigen. Und insofern kann die SPD, wenn sie sagt, das ist alles finanzierbar, was wir euch sagen, stimmt, aber eben nur in der mittleren Frist. Und man würde schon gerne von einem Rentenkonzept, das ja langfristig ist, wir reden ja über Leute, die heute jung sind, das muss natürlich auch in der langen Frist funktionieren. Und da ist die entscheidende Schwachstelle im SPD-Programm.
Dazu kommen wir später noch zu den jungen Leuten, nochmal eben zur Kanzlerin, die ja nicht unbedingt nach meiner Wahrnehmung sagt, Rente ist kein Thema. Sie hat vor allem mantramäßig betont, in diesem Kanzlerduell, auf keinen Fall soll das Renteneintrittsalter 70 Jahre sein. Aber nun wissen wir natürlich auch, die Gesellschaft altert. Das heißt doch, die Rente kann so nicht bleiben, wie sie ist.
Ja, also die Kanzlerin hat das gesagt, weil einige andere in der CDU natürlich sagen, sie wollen sehr wohl über die Rente mit 70 nachdenken. Was die Union ja sagt, ist, wir machen eine Kommission, die soll sich das alles genau anschauen in der nächsten Legislaturperiode. Insofern ist es natürlich klar, dass es ein Thema ist. Die Frage ist, wie weit sind die Parteien zu gehen, jetzt konkret schon vor der Wahl zu sagen, was nach der Wahl passieren wird. Und da ist die Union sehr, sehr vorsichtig. Jeder weiß, dass wenn die Menschen älter werden, dass dann das Rentenalter steigen wird. Das geht gar nicht anders. Das geht mathematisch schon gar nicht anders. Und wenn die Leute 100 werden, dann wird die Rente irgendwann bei 110 liegen. Insofern ist es nur eine Frage, ab wann ist das der Fall und inwiefern ist man bereit, den Leuten auch zuzumuten, den Wählern zu sagen, irgendwann wird es soweit sein. Und das muss ja auch nicht schlecht sein. Also wir werden immer älter. Es ist ja auch nicht in der Natur des Menschen, 20 Jahre nach der Pensionierung dann nur noch Golf zu spielen oder im Garten zu sitzen, das will ja auch niemand. Insofern ist die Frage, wann man es einführt, und da müssen konkrete Zahlen dann irgendwann auch her.
Für den einen oder anderen ist das durchaus attraktiv, aber wenn es um die Konkretion geht, dann hat Herr Schulz zumindest ganz klar sich positioniert im Duell und gesagt, eine Erhöhung des Rentenalters schließe er kategorisch aus. Klappt nicht,
ja.
Oder?
Also, naja, er sagt, er schließt es aus. Das ist natürlich insofern richtig, als er, wenn man mal davon ausgeht, er ist 4 Jahre Kanzler, da muss man in diesen 4 Jahren kein Rentenalter erhöhen, weil die Rente ja solide gerechnet ist bis 2030. Aber wenn er sagt, das muss ausgeschlossen werden für Deutschland, dann ist diese Aussage falsch, denn irgendwann wird das kommen müssen. Die Frage ist eben nur, ob man es jetzt schon sagt und einräumt. Und da sagt Schulz nein, aber sinnvoll wäre es, sich schon jetzt damit zu beschäftigen.
Und schauen wir am Ende nochmal auf die Jungen. Es gilt das Prinzip, die Höhe der Auszahlung bemisst sich an der Einzahlung. Das geht aber eben nur bei Vollzeitarbeit und entsprechend bezahlten Jobs. Wie muss sich die Rente verändern in einer sich komplett verändernden Arbeitswelt?
Ja, ich glaube, die Rente muss einfach auf diese Flexibilisierung in der Gesellschaft eingestellt werden. Also wir haben eben Leute mit gebrochenen Erwerbsbiografien, die auch wechseln zwischen Selbstständigkeit und Angestellten-Dasein. Das ist alles nicht mehr so richtig vereinbar mit dem System. Deswegen gibt es da ja auch Konzepte, die in Richtung von Mindestrente, in Richtung von Steuerzuschüssen, also Rentenzahlungen, die aus der allgemeinen Staatskasse finanziert werden, sodass es die Rentenleistung nicht mehr so stark abhängig ist von der konkreten Ausformung meiner Tätigkeit. Und ich glaube, in diese Richtung werden wir uns langfristig bewegen müssen.
Und die Parteien gehen darauf auch nicht in ihren Wahlprogrammen ein. Marc Schieritz, wirtschaftspolitischer Korrespondent im Hauptstadtbüro der Zeit, haben Sie vielen Dank. Wir schauen nochmal, was die Schlange K macht. Sie ist ja geübt darin, ihre Beute durch Hypnose einzulullen. Hier kommt der letzte Teil des Liedes Vertraue mir aus dem Dschungelbuch.
Hör auf mich und glaube mir.
So was. Ich komme gleich. Wer ist da?
Ich bin da, Shere Khan. Ich hätte gerne ein paar Worte mit dir gewechselt. Kam zufällig vorbei. Wenn ich dich gestört haben sollte, bitte verzeih.
Nein, nein, keineswegs.
So, ich dachte, muss doch mal nach K schauen. Vielleicht rollt sie gerade jemanden ein.
Einrollen? Wen denn? Oh nein.
H2 der Tag. Sie können sich möglicherweise vorstellen, dass es in unserer Redaktionskonferenz, deren Mitglieder mitnichten eine homogene Konsensgemeinschaft bilden, dass es hier bisweilen ganz schön hoch hergeht. Wir streiten uns, und zwar mächtig. Gerade beim Thema Steuerlast und Freibeträge bei Singles und Ehepaaren, mit und ohne Kinder, da schlugen die Wellen in den vergangenen Tagen mal wieder richtig hoch. Weil es ans Portemonnaie geht, weil das Thema ein höchst emotionales ist, für die gleiche Arbeit unterm Strich unterschiedlich bezahlt zu werden. Weil ganz zu schweigen von der nervigen Steuererklärung, die so kurz sein sollte, dass sie auf einen Bierdeckel passt. Schöne Utopie. Nichts ist draus geworden. Immer noch nicht. Und so haben wir unsere Kollegin Claudia Sauter gebeten, das politische Ach- und Wehklagen über die Steuerreformen der vergangenen Jahre noch einmal in Worte zu fassen.
Steuerreformen bescheren ihren Urhebern vor allem eines: Elend und Jammer, Hass und Hader. Erinnert sich noch jemand an Paul Kirchhoff? Der war mal Verfassungsrichter und hatte ein Faible für die Zahl 25.
Wer in Deutschland eine Erwerbsgrundlage hat, ein Gewerbebetrieb, ein Arbeitsplatz, ein zu vermietendes Haus und daraus einen Erfolg erzielt, muss einen maßvollen Teil, etwa 25%, dieses Erfolges an den Staat abführen. Das ist leicht zu verstehen, das ist leicht zu vollziehen.
Einfach und leicht zu verstehen? Kirchhoffs Vorschlag einer Einheitssteuer rief alle auf den Plan, die vom deutschen Steuerrecht verlangen, dass es schwer und unverständlich ist und von Ausnahmen und Vergünstigungen für Sondergruppen durchsetzt. Gegen Kirchhoff brachten sich also die Schutzheiligen der Pendlerpauschale in Stellung, die Wanderprediger der Eigenheimzulage und ein früherer Bundeskanzler namens Gerhard Schröder.
Er gehört zu denen, die die Abschaffung der Steuerfreiheit für Nachtarbeit, für Schichtarbeit, für Feiertagsarbeit massiv gefordert haben.
Damit war die Einheitssteuer von 25% für alle, ohne Ausnahmen, tot. Angela Merkel hätte 2005 beinahe die Bundestagswahl verloren. Kirchhoff war ihr Steuerflüsterer. Helmut Schmidt hat ähnliche Erfahrungen mit Steuern machen müssen, sogar als er die Kanzel einer Neujahrsansprache nutzte um die frohe Botschaft von 14 Milliarden Mark Steuererleichterung zu verkünden, ging die Nummer schief. Es hagelte Beschwerdebriefe, böse Anrufe und Parteiaustritte. So war es immer, so wird es immer sein. Steuern und ihre Erhebung oder Abschaffung sind Wiedergänger aus dem Schmerzensreich der Politik. Was dazu von wem gesagt wird, ist eigentlich egal. Hier ein Zusammenschnitt von Linkspartei und CSU, von Gregor Gysi und Peter Ramsauer.
Wenn bei einer Steuerreform herauskommt, dass ich einen Jahresvorteil von 4.000 Mark habe und der Maurer maximal von 1.000 Mark, was dann durch Ökosteuern und anderes wieder ausgeglichen wird, dann ist das letztlich die Umverteilung von unten nach oben.
Für die Leute, für die kleinen Leute vor allen Dingen, für die Gerechtigkeit in unserem Land, für die Wirtschaft, für Investitionen und Arbeitsplätze.
Es ist diese Grundmelodie, zu der die rund 85.000 Steuerberater zwischen Uckermark und Berchtesgaden fröhlich pfeifen. 90.000 Vorschriften drohen im deutschen Steuerrecht. Und deshalb sind wir Spitzenreiter. Im Ranking der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung steht Deutschland auf Platz 2. Nur in Belgien werden alleinstehende Arbeitnehmer durch Steuern und Sozialabgaben noch stärker zur Kasse gebeten. Blödes Belgien.
Gefolgt vom blöden Deutschland. Arbeit, Steuern, Rente, der Wahlkampf und die Wirklichkeit haben wir heute die Tagssendung überschrieben und versucht, Ihnen als Wähler eine Orientierung zu diesen Themen zu geben, die nicht ganz unerheblich sein dürften, aber wenig sexy daherkommen. Albrecht von Lucke, Politikwissenschaftler und Redakteur der Blätter für deutsche und internationale Politik. Guten Abend.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Wie wahlentscheidend sind denn eigentlich diese Themen Arbeit, Steuern und Rente?
Sie können grundsätzlich enorm wahlentscheidend sein. Das ist bisher in allen Bundestagswahlkämpfen als das, ich man möchte fast sagen, innenpolitische Brot- und Butterthema von immenser Bedeutung gewesen. Erinnern wir uns, 1957 hat Konrad Adenauer die einzige absolute Mehrheit durch die Einführung der dynamischen Rente vor allem erzielt. Also das war bis dato immer das Kernprojekt, den Menschen innere und zwar vor allem soziale Sicherheit zu versprechen, weil die innere Sicherheit, Kriminalität, aber auch die äußere Sicherheit in einem gewissen Maße gesichert war oder schien zumindest. Das war ja der Eindruck, selbst im Kalten Krieg schien ja das atomare Patt zu befrieden. Und insofern war bis dato immer eigentlich das Thema sozialer Sicherheit fast wahlentscheidend. Und ich muss Ihnen sagen, ich bedauere sehr, und das war ein Stück weit ja auch der Tenor Ihres Beitrags, dass in diesem Jahr die große Chance, es zum eigentlichen Thema zu machen, auch vor allem seitens der SPD verpasst wurde.
Wir haben uns in den vergangenen zwei Wochen mit den Themen Sicherheit und Flüchtlinge befasst und mit dem zweiten Komplex, den wir gesetzt haben, Bildung, Familie, soziale Gerechtigkeit. Welches Thema wird Ihrer Meinung nach wahlentscheidender sein?
Ja, das ist mittlerweile die ganz große Frage. Man kann ja immer wieder neue Umfragen erleben, die darauf hindeuten, dass, wie eine sagt, die Migration nach wie vor das große Thema ist. Und wenn wir beispielsweise an das Duell des letzten Wochenendes denken, Sie haben auch eine Referenz vorhin gehabt, dann war ganz eindeutig, dass diesem Thema enormer Platz eingeräumt wurde. Interessanterweise auch sehr stark mit Blick auf die Vergangenheit. Andere Umfragen, und ich schenke Ihnen ein bisschen mehr Glauben, sind eigentlich schon solche, die den Eindruck erwecken, die Bevölkerung hat sich in großen Teilen mit der Tatsache arrangiert, dass wir mit den Migranten leben und sie integrieren werden in den nächsten Jahren und es auch müssen. Und sie fragt sich dann umso mehr, was ist mit der Bildung? Wie entscheidend ist so etwas wie Investitionen in Bildung, die eigentlich in viel höherem Maße diskutiert hätte werden müssen? Das war übrigens auch das, was Martin Schulz zu meinem Bedauern in der großen Debatte gar nicht hat vorkommen lassen. Also die Notwendigkeit, eine Diskussion darum zu führen, müssen wir nicht wesentlich mehr in Investitionen setzen, als weiter zu entlasten. Die Steuerdebatte ist ja geführt worden, aber als eine reine Entlastungsdebatte. Diese Auseinandersetzung fand nicht statt und ich glaube, das war mein Eindruck, das Thema Bildung brennt vielen Menschen unter den Nägeln.
Aber das wird nicht häufig besetzt, dieses Thema Bildung.
Das ist ein Problem. Es wird in gewisser Weise von allen ein Stück weit rhetorisch besetzt. Mhm. Martin Schulz hat es wesentlich deutlicher besetzt, weil er sagte, wir müssen, um es zu einem Thema überhaupt der Bundespolitik zu machen, müssen wir das Kooperationsverbot aufheben. Das war seine Intonation. Aber in der Tat, und das war das Problem, der große eigentlich notwendige Faden, den, damit auch überhaupt die großen Themen der sozialen Gerechtigkeit entscheidend sind, der Faden, ihn zu spannen, das ist nicht erfolgt. Man muss durchaus deutlich machen, dass Bildung ein Teil auch sozialer Gerechtigkeit ist. Denn ohne gleiche Chancen am Lebensanfang wird so etwas wie soziale Gerechtigkeit nicht funktionieren.
Fehlen noch die Themenschwerpunkte Umwelt und Energie, mit denen wir uns erst in der kommenden Woche befassen werden. Aber schon mal vorweg gefragt, das sind Themen, die sich vor allem die Grünen auf die Fahnen geschrieben haben. Sind die damit eigentlich gut beraten, nach den den jüngsten Umfragen, also nach dem Deutschlandtrend, der heute Abend dann nochmal ausführlich veröffentlicht wird, das haben wir vorhin in den Nachrichten gemeldet, liegen Sie als kleinste Partei, die Grünen, im Bundestag künftig nach jetzigem Stand bei 8%.
Ja, das ist richtig. Die Grünen haben immer das große Problem gehabt, dass man ihnen als angeblicher Ein-Punkt-Partei, also ein Themenpartei, nachsagte, ihr müsst euch breiter aufstellen, das Thema Ökologie und Umwelt kann nicht das entscheidende Thema sein. Ich glaube bloß, in diesem Jahr haben sie eher den großen Fehler gemacht, dass sie das Zentrale, eines der zentralen Themen dieses Jahres, nämlich die Dieselfrage, die ja weit mehr ist als eine Frage nur der Umweltverschmutzung, sondern auch der Frage, wie wird eigentlich in Zukunft dieser Automobilstandort funktionieren, dass sie das nicht wesentlich offensiver angegangen haben. Ich glaube, die Grünen haben in diesem Jahr eher darunter gelitten, dass sie als zu diffus einerseits, aber auch als zu etabliert wahrgenommen werden und dass sie nicht mehr hinreichend widerborstig daherkommen. Das heißt, sie sind diffus in der Mitte gelandet. Ich würde also glauben, dass sie sich diesmal schärfer hätten profilieren können, wenn sie die ökologischen Fragen als gesamtgesellschaftlich, als Zukunftsfragen wirklich aufgenommen hätten. Denn das kam vorhin ja auch zur Sprache. Auch eine Frage wie die Digitalisierung. Die Frage eines Grundeinkommens war originär einmal eine grüne Frage. Das war natürlich eine, die weit über die Ökologie hinausging, aber eine, die die Zukunftsfragen aufwarf, die ja auch die Zentralfrage sozialer Gerechtigkeit beinhaltet. Denn wenn eines Tages wir mit enormem Wegfall von Arbeitsplätzen zu rechnen haben infolge von Automatisierung, dann wird die Frage virulent sein, müssen wir die Menschen, die dann aus der Arbeit herausfallen, nicht viel grundsätzlicher auffangen, eben durch ein bedingungsloses Grundeinkommen.
Und da hätte natürlich auch die SPD wieder punkten können, gerade wenn es unter Stichwort Arbeitsmarkt beispielsweise gibt und Zukunft der Arbeit. Aber Sie haben gerade die Mitte angesprochen. Natürlich tummeln sich alle in der Mitte und alle versuchen auch die Mitte der Wähler, was das auch immer sein mag, für sich zu gewinnen. Nochmal ganz kurz ein Blick auf eine aktuelle Repräsentativumfrage, die natürlich Hochkonjunktur haben im Moment, diese Umfragen. Diesmal des Instituts für Demoskopie Allensbach im Auftrag der FAZ. Die hat nämlich herausgefunden, dass die Themen, die von den Befragten als die wichtigsten identifiziert wurden, teilweise durchaus eher der SPD als der Union zugeordnet wurden. Beispiel soziale Gerechtigkeit oder Förderung junger Familien, sofern diese Themen eben wahlentscheidend sind, hätte die SPD gar nicht mal so schlechte Karten, oder?
Ja, das ist ja mein Eindruck und man muss sich das ja auch noch mal zu Gemüte führen. Der Aufstieg von Martin Schulz am Anfang dieses Jahres kam ja nicht von ungefähr. Es war ja nicht so, dass der angebliche bloße Hype aus heiterem Himmel gekommen wäre. Nein, es war die Sehnsucht danach, hier könnte gewissermaßen jemand antreten, der eine alte SPD, eine SPD der sozialen Absicherung verkörpert, der eben wieder ernst macht mit der Frage, wie kriegen wir diese Entwicklung der letzten Jahre, das Gewinne privatisiert wurden und die Verluste sehr stark sozialisiert worden sind, dass wir einen schwachen Staat haben, dass wir einen Staat haben, der beispielsweise Schulen und Infrastruktur nicht mehr hinreichend stark machen kann und konsolidieren kann. Wie kriegen wir das wieder hin? Dieser Eindruck, den hat Martin Schulz am Anfang erzeugt und ich glaube, dafür ist er durchaus sehr stark belobigt worden. Und das, was er in den letzten Wochen und schon Monaten, er ist dann ja förmlich von der Oberfläche verschwunden, eben nicht geleistet hat, dieses auszuformulieren, das ist die Tragik dieses Wahlkampfs und ich glaube übrigens auch die Tragik der SPD. Denn die Wahlniederlage ist ja bereits heute eigentlich mit Händen zu greifen. Dass die SPD diesen Vorsprung der Union noch wird aufholen können, ist fast unmöglich. Insofern wird die SPD sehr darüber nachdenken müssen, wie sie grundsätzlich nach dem 24. September eine neue Ansprache findet. Und ich bin ganz sicher, eigentlich wäre die Chance da gewesen, mit sozialer Sicherheit zu punkten.
Zum Schluss noch eine kleine Ratefrage an Sie, Herr von Lucke. Was glauben Sie, hat diese eben erwähnte Umfrage ergeben? Welches ist immer noch das wichtigste Thema für die Menschen jetzt vor der Wahl? Flüchtlinge, Sicherheit, soziale Gerechtigkeit, was denken Sie?
Nicht leicht. Glaube ich den Umfragen, die uns ja auch in Form der letzten Debatten entgegengeschaltet haben, dann ist es nach wie vor die Flüchtlingsfrage. Ich habe allerdings eher selber ein Stück weit den Verdacht, es ist dann doch mehr die Frage von Bildung und die Zukunft der eigenen Kinder, die die Menschen stark betreffen könnte.
Sie denken einfach zu politisch. Das Wetter ist es, aber immerhin, immerhin gefolgt von Donald Trump und der Flüchtlingssituation. Zwei politische Themen. Daraus wird geschlossen, dass die Menschen sich wieder mehr für Politik interessieren als bei der Wahl 2013. Ob das schlussendlich dazu führt, dass die Wahlbeteiligung eine hohe sein wird am 24. Wer weiß. Herr von Lucke, ich danke Ihnen für das Gespräch, wünsche Ihnen und unseren Hörern einen recht schönen Abend. Mein Name ist Angela Fitsch.